Doppel N, der 2N-Podcast von Keil Telekom mit Martin Hoffmann und André Kästner.
Hallo zusammen, hallo André.
Grüß dich.
Hallo, Folge 6 von Doppel N steht an. Wir reden heute über Cybersecurity. Ist ein total ein brisantes Thema und es fliegt ja so ein bisschen unterm Radar, kann man eigentlich auch sagen.
Ja, tatsächlich.
Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Im vergangenen Jahr hat die Polizei knapp 137.000 Fälle von Cybercrime in Deutschland registriert. Das sind Zahlen aus dem Bundeslagebericht Cybercrime 22. Und ich fand auch, das klingt erstmal total wenig. Das BKA schätzt aber das Dunkelfeld auf bis zu 90%. Also krass, 90%. Das heißt, einer von 10 Fällen wird da nur tatsächlich dann zur Anzeige auch gebracht. Und es werden ja auch total viele Sachen einfach gar nicht erkannt. Ne?
Das muss man auch sagen. Bestimmt viele, die das auch gar nicht merken, ne, wo einfach auf Geräte zugegriffen wird. Ja, tatsächlich ist ein sehr, sehr spannendes Thema heute mit Cybersecurity. Ich muss auch zugeben, das ist heute der erste Podcast, wo ich tatsächlich mich auch ein bisschen vorbereiten musste. Also nicht alles, was ich aus dem Kopf sofort weiß, sondern tatsächlich habe ich auch ein paar Blätter, ein paar Studien. Und wenn es ein bisschen raschelt, bitte ich das zu entschuldigen, weil tatsächlich bei manchen Sachen muss man halt die Studie, wie die ausgesprochen heißt und so weiter. Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Wir machen das ja quasi heute in Anlehnung an den Distributor Summit, der einmal im Jahr bei 2N stattfindet. Das heißt, einmal im Jahr treffen sich ja alle Distributionspartner aus allen Ländern am Hauptquartier in 2N. Und dann gibt's, sage ich mal, natürlich unter anderem die Produktvorstellung und die Roadmap und so weiter. Aber es werden natürlich auch immer ein paar Vorträge gehalten. Und unter anderem war halt ein Vortrag, drehte sich um die Cybersecurity und wie 2N damit umgeht. Und wir haben halt gedacht, Mensch, das wäre echt spannend, dass man das auch mal für die Zuhörer und die Kunden mal ein bisschen aufarbeitet, dass die auch mal mitkriegen, dass das ein wirklich großer Punkt ist, den es zu beachten gibt und wie 2N halt sich, sage ich mal, dort positioniert und was die dementsprechend für die Kunden tut, um das auch dementsprechend sicherer zu gestalten.
Weil es ist wirklich ein krasses Feld, also nochmal auf diese 137.000 Fälle, das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, ne?
Ja.
Also das ist ja eigentlich, wie gesagt, 90% Dunkelziffer oder Dunkelfeld davon wird ausgegangen. Mhm. Und ich habe auch noch dazu gelesen, also das BKA sagt, dass Angriffe von Tätern aus dem Ausland gar nicht in die Statistik mit einfließen.
Ja, das wahrscheinlich würde man dann ganz, ganz andere Zahlen bekommen. Also ich habe von dem Distributor Summit eine Studie mitgebracht. Das ist eine gemeinsame Studie, die Firma Bitdefender, das ist, sage ich mal, so ein Antivirenprogramm, auch ein relativ geläufiges in Europa, und der Firma Netgear. Netgear, die produzieren halt Switche und Router, also auch im industriellen Umfang. Und die beiden haben quasi eine Studie gemacht, die inkludierte 2,6 Millionen Haushalte weltweit. Und die haben erstmal geguckt, wie viele Geräte betrifft das denn überhaupt? Und in den USA, also in dem nicht-europäischen Markt, sind das so ungefähr 46 Geräte pro Haushalt, die entweder mit dem Internet vernetzt sind oder einen Netzwerkzugang von außen haben oder halt per Funk irgendwie angesprochen werden können.
Und das heißt, wir haben 46 im Schnitt 46 Geräte im Haushalt.
Genau, in der USA.
In den USA, die sich irgendwie über Wi-Fi irgendwas
mit dem Internet verbinden. Wie auch immer geartet mit dem Internet verbinden. Genau, in der EU sind es nicht ganz so viele, das sind 25 Endgeräte, also ungefähr so die Hälfte. Mhm. Aber auch das sind natürlich schon eine ganze Menge Geräte und da ist ja alles Mögliche dabei, ne? Von einem Handy über einen Fernseher, alles weiter. Und die haben das quasi getrackt über 24 Stunden und dort, sage ich mal, ist tatsächlich festgestellt worden über die Laufzeit der Studie, dass 8 Angriffe alle 24 Stunden stattfinden. Das heißt, das ist also, wie gesagt, 8 Angriffe pro Haushalt alle 24 Stunden. Ne? Das ist schon
krass.
Das ist also, extrem viel. Das heißt, dann haben die geguckt, was ist der Hauptangriff, das Hauptangriffsziel, und 50% der Angriffsziele war tatsächlich der Smart TV in der Wohnung. Und der Knackpunkt, oder für mich, was ich extrem erschreckend fand, war halt, dass 13% dieser Angriffe den eigenen Quellcode genutzt haben der Geräte. Also nicht, es hat jemand irgendwie was gefunden, eine Schwachstelle, und hat die dann quasi ausgenutzt, sondern der wusste ganz genau, das Gerät beinhaltet die und die Befehlszeilen oder das und das Zugriffsmuster. Und ich komme dann beispielsweise, das denke ich mir jetzt aus, auf das Mikrofon, auf die Kamera kann ich drauf zugreifen. Das ist also von Werk aus, ist das so vorgesehen, dass man das von extern benutzen kann, und das ist extrem erschreckend.
Das heißt auch, also da haben die Leute gar nichts falsch gemacht. Das heißt, die haben keine Mail gekriegt, haben nicht auf irgendeinen komischen Link draufgeklickt oder irgendwas, und so ist quasi die Tür geöffnet worden, sondern die haben sich einfach ein Gerät gekauft, haben gedacht, okay, das ist alles sicher,
ja.
Und irgendwie über den Quellcode, wie du sagst, kommen die dann trotzdem rein und können auf deine Daten zugreifen.
Genau. Deswegen muss man jetzt halt mal gucken, ne, also was es da überhaupt alles für Bereiche quasi so gibt, ne, was die Cybersecurity überhaupt so ausmacht, ne?
Jetzt nochmal die Frage ganz kurz, vielleicht, warum ist das denn eigentlich so schlimm, wenn da jemand ins Netzwerk reinkommt? Weil ich höre immer wieder das Argument von vielen, die sagen, naja, dann da liegen halt Fotos von mir oder irgendwie sowas. Was wollen die denn mit meinen Bildern haben?
Ja.
Um es jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen.
Das ist natürlich immer so der Trugschluss, den man sich da so hingibt und sagt, naja, bei mir ist ja nicht viel zu holen. Im Prinzip sind es vielleicht irgendwelche Fotos. Aber es geht ja nicht nur darum, dass ich auch meine eigenen Daten schütze, sondern es geht ja auch darum, dass einfach meine Hardware auch missbraucht werden kann. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Trojaner auf meinem PC oder auf meinen Endgeräten hat und sagt, er macht sich die quasi so in Anführungsstrichen oder bildlich gesprochen so ein bisschen als Sklave und die können für ihn dann Befehle ausführen, dann benutze ich dein Handy, dein Computer und deine ganze Infrastruktur, um dann halt mein Ziel anzugreifen. Ne? Zum Beispiel, ich will irgendein Wasserkraftwerk von außen nicht erreichbar machen oder sowas. Und dann lasse ich alle einzelnen Geräte dort im Internet gleichzeitig eine Anfrage stellen. Das heißt, ich will gar nicht deine Daten und ich will auch gar nicht bei dir zur Tür rein, sondern ich will einfach nur deine Hardware und deine Geräte nutzen, damit die mein großes Ziel unterstützen, gezielt alle gemeinsam einen Server quasi nicht mehr erreichbar zu machen. Und das hat man vielleicht als Privatperson gar nicht so im Kopf, dass es da gar nicht so sehr darum geht, dass jemand deine Fotos oder deine Tür aufmachen will, sondern natürlich steht das auch bei vielen mit im Vordergrund. Es geht ja nicht nur darum, dass du da deine Fotos liegen hast. Ne? Du hast da deine Bankaccounts liegen, du hast da deine E-Mail-Zugangsdaten. Wenn du Homeoffice machst, hast du vielleicht auch Firmendaten und Firmenzugriffe und VPN-Tunnels zu deinen Firmennetzwerken drauf, dass da alles noch mit reinkommt. Aber tatsächlich ist das halt so ein weites Feld, dass es halt nicht nur um das private Foto oder um den einen Datensatz da halt geht. Ne? Mhm.
Ja, ich finde das unglaublich krass, auch Identitätsdiebstahl und sowas, ne? Das ist ja dann alles, was da für Schaden angerichtet werden kann. Das ist natürlich ziemlich krass und viele merken es ja vielleicht auch gar nicht, ne? Wenn da irgendwie was passiert, wenn da jemand zusätzlich noch ins Netzwerk reinkommt, gerade wenn jetzt da nichts geklaut wird oder verändert wird, sondern wie gesagt, wenn die Hardware genutzt werden soll.
Genau,
ne?
Genau. Also.
Was würdest du denn sagen? Also welche Ebenen hat denn so eigentlich Cybersecurity genau? Wie kann man das denn sagen?
Genau, also prinzipiell bei der Cybersecurity muss man jetzt erstmal sagen, es gibt natürlich immer irgendeine Firma, die ein Produkt herstellt, sei es jetzt eine Software oder eine Hardware. Also das ist immer die erste Ebene. Es gibt, wird irgendjemand stellt irgendwas her. Die zweite Ebene ist dann natürlich das Produkt selber. Ne, also die Software oder die Hardware. Und die dritte Ebene ist dann immer der Nutzer, also derjenige, der dieses Produkt oder diese Software nutzt. Das heißt, wir hatten uns ja zusammen auch dieses kurze Video von zu Ende angeguckt, dieses Volvo-Beispiel. Volvo-Beispiel. Ne? Also ich gehe davon aus, wenn ich mir ein Volvo kaufe, ein schwedisches Auto, das ist ja sicher, weil da dickeres Blech benutzt wird und so. Das ist zwar schön und gut, aber wenn ich das irgendwo kaufe und das ist ein gebrauchtes Auto, was aus zwei Teilen, also aus zwei einzelnen Ersatzautos zusammengeschweißt wurde in der Mitte und ich fahre damit nachts auf die Autobahn und bin auch noch betrunken, dann nützt mir natürlich das beste, sicherste Auto nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich es her habe und wenn ich selber nicht verantwortungsvoll damit umgehe, ne?
Das heißt, also das hat einfach drei Ebenen, ne? Also das heißt, es ist ganz wichtig irgendwie erstmal, was für ein Produkt ist es, wo habe ich das Produkt her und auch wie gehe ich selbst damit um, ne? Wie wird es auch selbst gewartet und alle möglichen wie ist mein eigener Zustand auch, ne? Also das ist halt natürlich auch extrem wichtig. Jetzt hast du gerade gesagt, also zum Beispiel, das war gerade Volvo. Jetzt haben wir aber keine Volvos, sondern was macht denn 2N, um die Systeme, die verkauft werden, vor externen Angriffen zu schützen? Also wenn ich jetzt Beispiel, ich habe jetzt eine 2N-Anlage bei mir zu Hause und wir haben gerade gehört, also irgendwie gerade so Smart-TV-Geschichten, die werden sehr oft angegriffen. Da bin ich ja gar nicht so weit entfernt von eigentlich.
Auf jeden Fall. Also prinzipiell ist es bei 2N so, 2N ist ja, hat mir schon öfter mal angesprochen, eine Tochterfirma von der Firma Axis, ein ganz großer Kamerahersteller, der, sag ich mal, natürlich auch da regierungsbeliefert. Und das Cybersecurity-Programm bei 2N für die Produktentwicklung ist das sogenannte ASPM, und zwar nennt sich das Access Security Development Modell. Das bedeutet, dass dieses Entwicklungsmodell haben die direkt von der Firma Axis übernommen. Und da geht es erstmal darum, dass man schon direkt in der Entwicklungsphase des Produktes guckt, was könnte meine Entwicklung für Angriffsschnittstellen Stellen haben. Ja, also viele Firmen stellen ein Produkt her und gucken hinterher, Mensch, so jetzt haben wir ein Produkt und warten mal ab, was so passiert und wer meldet denn jetzt hier irgendwas? Und dann zu Ende sagt, in der Entwicklungsphase wird schon aktiv darauf geachtet mit den Entwicklern, welche Angriffsmöglichkeiten bietet denn das von mir, um die dementsprechend schon entschärfen und erst gar nicht in die Entwicklung einfließen zu lassen.
Das ist, was du vorhin gemeint hast mit dem Quellcode und sowas, ne?
Genau, also, dass man halt sagt, ich baue das, was könnte das für Schwachstellen haben? Also zum Beispiel, ich habe meinen Türöffner da drin verbaut, alles klar, damit das keine Bedrohung wird, kommt ein Sabotagekontakt von vornherein schon mit zum Tragen beispielsweise. Und die zweite Instanz in diesem Development-Modell ist dann quasi, dass man die Geräte, wenn sie fertig entwickelt sind, an eine externe Firma gibt, um die dort auf Schwachstellen testen lässt. Das heißt, dass man sagt, so das Vier-Augen-Prinzip, ne, was mir vielleicht nicht einfällt, fällt vielleicht jemand anderem ein. Das heißt, die Produkte werden dann vor der Veröffentlichung durch Drittfirmen nochmal kontrolliert und werden auch da nochmal getestet, ob dort irgendwelche Schwachstellen auftreten, die man eventuell dann, bevor die in den Markt kommen, noch dementsprechend abstellen kann. Und in der letzten Konsequenz sind es dann natürlich die Sachen, falls doch irgendwie wiedererwartend irgendwas auffällt oder andere Richtlinien in Kraft treten, also das muss jetzt ja nicht mal sein, dass eine Schwachstelle auftritt, sondern beispielsweise, dass eine Richtlinie vorgibt, dass ein RFID-Modul tatsächlich jetzt nicht mehr so eine starke Sendeleistung haben darf und das ist jetzt gar nicht ausgedrückt, das ist tatsächlich so, ne, dass halt die Funkmodule dementsprechend, die sind reguliert worden, Bluetooth und sowas, die dürfen nicht mehr so stark senden, wie das früher der Fall war und auch die WLAN und Deckgeräte von den Fritzboxen, dass man dann halt mit einem Update sagt, okay, jetzt gibt es eine andere Richtlinie, die Geräte dürfen vielleicht das oder das nicht mehr, dass man dann dementsprechend natürlich auch noch mit den Updates dort dann nachsteuern kann.
Mhm. Nochmal ganz kurz zu dem zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, also dieses, dass es nach extern nochmal rausgegeben wird. Also kann ich mir das so vorstellen, dass man quasi jemanden beauftragt, der versucht, das System zu hacken
genauso.
Und gucken, ob da Schwachstellen sind.
Genau so. Ich gebe mein fertiges Produkt und sage, hier, gucke, findest du dort einen Weg rein? Findest du eine Möglichkeit, dort Schwachstellen aufzudecken? Gib dir Möglichkeiten und das, was dann bei der Untersuchung rauskommt, das versucht dann zwar natürlich dann hinterher dementsprechend auszuwerten und wenn dort irgendwelche Schwachstellen aufgedeckt werden, die natürlich dann vor der Entwicklung und Veröffentlichung abzustellen.
Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Normen. Ich glaube, für die EU, für die USA und sowas. Kannst du mal, was ist das genau? Warum gibt es diese Normen?
Ach ja, das ist jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich meinen großen Zettel brauche. Also prinzipiell natürlich, angefangen hat das alles, sage ich mal, in den USA, die für solche Geschichten auch so ein bisschen, sage ich mal, Vorreiter sind, die angefangen haben in der sogenannten NDAA, also in der sogenannten National Defense Authorization Act, für ihr Militär und für ihre Regierungsprodukte festzulegen, was
das klingt,
dort.
Das klingt auch immer gleich cool, ne?
Gemacht, muss man sagen. Das stimmt, was dort gemacht werden darf. Und was nicht. Also dieser sogenannte Authorization Act, der gibt vor, von was das Militär an Geld ausgeben darf, bis das endet darin, wo Technik gefertigt und hergestellt werden darf und ausgeliefert werden darf. Das heißt, für ein europäisches System aus ist das jetzt nicht so eine greifende Direktive. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, ein großer Integrator ist, der, sag ich mal, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA Aufträge beliefert, da kann man sich das vorstellen. Da ist das dann, sag ich mal, wie so eine VDS-Zertifizierung für irgendein Schloss, wo du sagst als Privatperson, ich brauche das zwar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich diese Zertifizierung machen sollte, aber die Sparkasse muss das halt machen, weil die ein extrem sicheres Schloss braucht. Also kaufe ich mir auch als Privatperson so ein Schloss, weil ich sage, wenn die Sparkasse so ein Schloss kaufen muss, damit das sicher ist, dann hole ich mir halt auch so ein Schloss, ne? Dass man halt sagt, okay, diese Richtlinie ist jetzt erstmal nicht greifend oder bindend für irgendeine Firma in Europa, aber wenn einer sagt, ich verkaufe in den USA oder ich bin auch an Regierungsprodukten in den USA beteiligt, dann halte ich das vielleicht auch für meine ganz normalen Käufer und Verkäufer hier in Europa ein. Also damit hat das, sage ich mal, so ein bisschen gestartet. Dann gibt es bei uns natürlich eine ganz prominente Richtlinie, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Ne? Auch da ist man natürlich, da geht es halt darum, wo, wie lange, welche Daten, also persönliche Daten irgendwo gespeichert und vorgehalten werden und wie da die Einwilligungsprozeduren und Löschprozeduren sind. Und das sind natürlich auch Richtlinien, da muss ich natürlich genauso auch 2N dran halten dass da dementsprechend wirklich für den Cloud-Betrieb beispielsweise nur Daten und Nutzungsdaten gespeichert werden, die für den Betrieb unbedingt erforderlich sind und nichts anderes. Das ist eine Richtlinie. Dann geht es weiter über die jetzt eine ganz spannende, die für uns jetzt interessant wird. Das ist die sogenannte NIS 2. Und zwar ist das eine europäische Verordnung. Das heißt, die ist jetzt erst frisch ab Januar 23 erlassen worden. Und jetzt haben die einzelnen Länder bis Oktober 24 Zeit, die ihr nationales Recht umzusetzen. Das heißt also erstmal, die EU hat sich auf ein großes Konzept geeinigt. NIS bedeutet quasi Network and Information Security. Und da geht es darum, Punkt 1, wie Länder sich verhalten sollten, um ihre kritische Infrastruktur zu schützen. Aber das geht auch so weit bis zu Zertifizierung einzelner Hersteller und Produkte, ne? Dass man sagt, okay, also ein Produkt, das denke ich mir jetzt aus, ne, weil das ist ja noch nicht in nationales Recht umgesetzt, aber das kann so weit ausgelegt werden, dass man sagt, okay, bestimmte Produkte können nicht als sicher zertifiziert werden, wenn die aus den und den Ländern kommen, also weiß ich aus China oder auch Produkte, ne? Also wenn die von Huawei gefertigt sind, dürfen die nicht als sicher zertifiziert werden und damit kann ich die für normale Produkt- und Ausschreibung quasi nicht mehr in Verkehr bringen und quasi einsetzen. Also das wäre tatsächlich in solchen Richtlinien tatsächlich drin. Und dann gibt es, wie von mir vorhin angesprochen, halt natürlich noch so Richtlinien RED 2025 und IEC 62443, klingt jetzt relativ technisch. Und da geht es halt darum, dass Geräte, die Strahlung absondern, also die RFID-Laser, Bluetooth-Module, dass man die nicht dafür missbrauchen kann, als Störsender zu arbeiten. Also da gibt es dann die Limits, wie stark dürfen die strahlen, in welchem Abstrahlcharakteristik arbeiten die und dass die halt nicht für Störsender und sowas manipuliert werden können, um dann halt, sag ich mal, irgendwelche Funkzellen oder GSM-Funkzellen zu beeinflussen.
Aber also diese ganzen Normen, wenn ich jetzt 2N-Geräte habe, da muss ich mir keine Gedanken machen, kann ich Haken genau dran machen.
Wichtig ist, 2N wird sich natürlich alle diese Richtlinien einhalten. In den USA hat 2N ja eine eigene Niederlassung. Das heißt, wenn die dort Regierungsprodukte machen, müssen die Regierungsgeschichten sowieso einhalten. In den EU hat sich 2N natürlich ganz normal dazu verpflichtet, auch dort alle erlassenen Richtlinien einzuhalten, sei es die Datenschutzgrundverordnung oder sei es dann jetzt die kommende NIS 2, wo man dementsprechend halt gucken muss, ne, wenn man an irgendwelche Sachen liefert, wie ist man aufgestellt und so weiter, dass man da die eigene Datenbank schützt und nach den Richtlinien da dementsprechend arbeitet.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Volvo-Beispiel von vorhin kommen, ne? Also ich habe jetzt meine 2N-Anlage habe ich jetzt gekauft, bei euch zum Beispiel. Es ist 2N, es ist alles sicher, alles nach den Normen. Jetzt liegt es ja noch quasi, der dritte Punkt liegt ja quasi bei mir. Ja?
Richtig.
Also ob ich jetzt betrunken Auto fahre oder ne, sowas.
Oder nicht.
Halt.
So
oder
ist
eben
es.
Nicht. Ne? Genau, was kann ich denn als Kunde machen?
Genau, also hier ist natürlich erstmal ganz wichtig, wenn wir jetzt von den 2N-Produkten ausgehen, dass ich möglichst das so handhabe, wie ich das normalerweise auch mit meinen ganzen Zugangsdaten und Online-Banking-Geschichten handhabe. Es geht los mit einem Zugangspasswort für den Webserver der Produkte. Alle Geräte von 2N haben ja einen Webserver und werden über den Webserver konfiguriert. Das heißt, hier muss ich ein Passwort vergeben. Und 2N ist jetzt sogar schon so weit gegangen, dass sie sagen, du darfst das werksmäßige Passwort nur für die einmalige Inbetriebnahme verwenden. Und wenn du es einmal eingegeben hast, musst du es ändern. Das heißt also, sogar derjenige, der vielleicht ein bisschen faul ist und sagt, Mensch, mir ist das alles egal, selbst den zwingt man jetzt sogar schon dazu zu sagen, du musst das werksmäßige Passwort ändern, du darfst das nicht drin lassen. Und jetzt kommt natürlich der Punkt zu sagen, mein Geburtsdatum oder der Benutzername ist auch gleichzeitig das Passwort und solche ganzen Geschichten, die sollte man natürlich strikt vermeiden. Also da geht es bei den Anmeldegeschichten los. Weiter geht es dann natürlich bei den genutzten Passwörtern, wenn ich draußen Codeschlösser oder Codetastaturen habe. Da bietet 2N auch die Möglichkeiten, bei Displays so Crumpled-Funktionen einzuschalten. Das heißt, die Zahlen sind nicht immer an den gleichen Stellen. A, damit man halt die Abnutzung dementsprechend nicht sehen kann, da weil ich immer auf einem Display die 7 nicht immer oben rechts oder unten links ist, sondern die ändert mit jedem Tastendruck die Position, dass ich am Abend der Abdrücke nicht sehen kann, welche Tasten ich drücke. Und dann macht es natürlich nicht viel Sinn, so von außen Passwörter zu benutzen wie 4x1 oder 3x2, weil das nutzt mir halt alles nichts, ne? Wenn ich von außen gucke und ich sehe den immer auf dieselbe Stelle drücken, dann
schwierig,
bringt, ne? Also bringt das nichts. Ne? Also da geht das los und das geht dann weiter, über sich Gedanken zu machen. Die Relais-Kontakte sind in der Türsprechstelle. Für manche Szenarien ist das total unkritisch, ne? Wenn man ein ganz normales Schloss hat, was mechanisch verschlossen wird, der letzte geht zur Tür raus, schließt dazu. Ob ich da irgendwelche Kontakte brücke oder kurz schließe, da summt zwar der Summer, aber wenn das Haus Haus zugeschlossen ist, ist zugeschlossen. Es gibt aber Szenarien und Anwendungsfälle, zum Beispiel Motorschlösser, ne, die brauchen nur den Zugkontakt, die haben eine eigene Spannungsquelle, dann verriegeln und entriegeln die. Da muss ich natürlich selber Hand anlegen, muss sagen, Mensch, da ist es nicht sinnvoll, den Onboard-Kontakt zu nutzen. Hier wäre es vielleicht sinnvoll zu sagen, ich gehe über das Zubehör, IP-Relais und mache das abgesetzt. Ne? Also, dass ich selber auch ein bisschen, sage ich mal, Vernunft und Klarsinn mitbringe und sage, okay, dieselben Passwörter, dieselben Zahlen, der Onboard-Kontakt, wenn es zugänglich ist, macht vielleicht nicht viel Sinn, dass ich da auch wirklich ein bisschen Sensibilität schaffe und sage, was kann ich da dementsprechend halt machen, um da auch beizutragen. Ne?
Aber wenn man da Fragen hat oder sowas, ne, dann kann man sich auch an euch wenden.
Na klar, oder? Also generell, wir haben explizit zu diesen ganzen Geschichten, die mal so kurz jetzt angerissen haben, sei es jetzt Türöffnungsfunktion, Latschenstelle in den Außenbereich, da gibt es bei uns auch im YouTube-Kanal ein Video extra nur zu dieser Thematik, wo schon mal so die Grundbegriffe abgeleuchtet werden, was es da für Möglichkeiten gibt, und wenn natürlich klar im Detail irgendwelche Fragen sind, kann man uns natürlich jederzeit kontaktieren, natürlich.
Jetzt vielleicht noch, was ist denn, wenn ich jetzt schon ein älteres Produkt von euch gekauft habe und sowas? Wie funktioniert das mit den ganzen Updates, mit der Sicherheit? Wie geht das?
Ja, da muss ich ganz klar sagen, bin ich echt überrascht, dass ich das jetzt sagen werde, aber dass die erste IP-Türsprechstelle von 2N, die kam 2000 und ich will jetzt nicht lügen, also mach mich jetzt nicht auf ein paar Monate fest, aber irgendwas zwischen 2008, 2009, ich glaube so 2009, kam die erste IP-Türsprechstelle von 2N auf den Markt. Es war auch der erste SIP-Türsprechstelle, die es überhaupt bezugmäßig gab von 2N. Mhm. Also ein anderer Hersteller hatte sowas gar nicht. Das ist die IP-Vario. Die kann ich bis Stand heute immer noch kaufen. Und bis Stand heute ist die immer noch auf dem gleichen Firmware-Stand wie eine brandneue Style, die ich mir jetzt gerade kaufe. Natürlich sind da andere Hardware-Komponenten verbaut, ne? Also da brauchen wir nicht reden, dass dann die Kamera natürlich wesentlich schlechter ist und dass das Gehäuse ganz anders ist, die Platine, ja, aber trotzdem, da drin. Ne? Also, aber die letzte Firmware ist dementsprechend genauso mit den Updates für das 2009er Modell verfügbar wie für das 2023 gebaute. Und da muss ich ganz klar sagen, das machen nicht viele über 10, 15 Jahre ein Produkt supporten. Normalerweise ist das so, ne, ist das aus der Gewährleistung raus und es wird nicht mehr verkauft, dann ist das sofort gestrichen. Da muss ich zu Ende tatsächlich lobend erwähnen, also bin ich auch selber überrascht. Also ich hätte mittlerweile auch gedacht, irgendwann kündigt man das jetzt mal ab oder sagt, okay, die Funktion führen wir jetzt nicht mehr mit ein, das kann der Prozessor nicht mehr oder das kriegen wir halt nicht mehr gebacken in der alten Hardware. Aber bis Stand heute ist das tatsächlich so. Und der Entwicklungsweg ist natürlich enorm. Also die erste Türsprechstelle, die hatte einen Webadmin-Zugang und da konnte ich ein Passwort eintragen. Bis Stand heute, jetzt kann ich mit 802.1 Zertifikate hochladen, um mich am Server anzumelden, habe einen Sabotagekontakt und diese ganzen Funktionen. Das heißt, über die Jahre hinweg ist da natürlich auch enorm immer noch sicherheitsmäßig aufgebaut worden. Ne? Oder SIP-S, verschlüsselte Kommunikation und so weiter, was alles dazugekommen ist über die Jahre.
Das ist schon krass. Also ich glaube, das ist der feuchte Traum von jedem iPhone-User. Also Wahnsinn. Du, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wir haben es ja, also du hast gerade gesagt, letzten 14 Jahren und sowas, was sich da schon alles getan hat, ne? Und gerade wenn wir über Cybercrime, aber auch die Gegenseite, also Cybersecurity reden, da tut sich so viel auf diesem ganzen Gebiet. Technologie, es wird entwickelt sich einfach so schnell weiter. Was macht 2N da, um da Schritt zu halten?
Genau, also prinzipiell ist das natürlich wie bei allen Unternehmen, man muss sich das immer wie so ein Wettrennen vorstellen, ne? Also derjenige, der irgendwo eine Schwachstelle entdeckt, kommt zuerst, dann baut derjenige wieder irgendwas nach, um die zuzumachen und sich was Besseres vorzustellen, zu sagen, wie können wir es noch sicherer machen mit Verschlüsselung. Das heißt, das ist natürlich immer ein Wettrennen. Was ich bei 2N halt sagen muss, ist, oder was man merkt, ist, dadurch, dass die an die Access angeschlossen sind und da natürlich das ganze Entwicklungs- und Firmenpotenzial der Access mitbenutzen können, weil ich sag mal, 2N war früher halt eine kleine mittelständische Firma, die hatten 100, 150 Mitarbeiter. Da ist natürlich nochmal eine ganz andere Manpower und auch, sage ich mal, Software-Geschichte dahinter. Ob man jetzt sagt, ich bin mit 150 Leuten, da sind vielleicht 5 Leute oder 10 für diese Security-Abteilung zuständig, oder ich bin an einen riesen Access-Konzern angeschlossen, der was weiß ich, wie viele tausend Mitarbeiter beschäftigt und wie viele hundert davon für den Security-Bereich arbeiten. Ne, sei es über Integration von AI, hatte 2N ja auch gesprochen, dass die jetzt anfangen, auch mit AI basierend dementsprechend da was zu machen. Das heißt, es ist natürlich immer ein Wettrennen, aber dadurch, dass die an die Access angeschlossen sind, denke ich, haben die jetzt halt so viel Manpower, um da dementsprechend auch ein bisschen Schritt halten, um da auch, sage ich mal, die ganzen Richtlinien und so einzuhalten, die es darum geht. Natürlich musst du jetzt auch Vorfälle melden. Das hatten wir vorhin noch gar nicht angesprochen. Jetzt mittlerweile ist es ja auch so, früher, wenn einer Firma irgendein Fehler passiert ist und du sagst, du vertraust der und die hat es einfach nur nicht gesagt, da hat es auch keiner gemerkt. Dann mittlerweile Stimmt. sind wir ja so weit, dass die Firmen mittlerweile ja auch proaktiv, wenn dort irgendwas aufgefallen ist, den Kunden oder auch dementsprechend die Regierung oder Länder informieren müssen, je nachdem, wo die beteiligt sind in den Produkten, dass sie das halt auch dementsprechend kundtun müssen, dass da Abhilfe geschaffen werden kann. Das gab es ja früher auch alles nicht. Ne? Das schafft auch nochmal zusätzlich natürlich Sicherheit und auch für dich selber. Du sagst, wenn mir ein Fehler passiert, muss ich es auch klar kommunizieren können. Ne?
Ja, Wahnsinn. Also krasses Thema, unglaublich spannend. André, du vielen, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe nicht nur ich, sondern auch ihr alle. Wenn ihr mehr Informationen zu dem Thema haben wollt, was wir gerade besprochen haben, dann kann ich euch die Shownotes empfehlen. Und André, du hast ja gerade gesagt, du hast ein paar Blätter vor dir liegen. Du hast da ein paar Studien auch nochmal. Was kommt denn in die Shownotes noch alles rein von deiner Seite?
Genau, also wir würden dementsprechend hier, sage ich mal, diese ganzen Beispielsachen reinschreiben, die wir rausgesucht haben, die jetzt für den europäischen Markt gültig sind und auch die, sage ich mal, jetzt für den kommenden zweite Hälfte und sowas, was für 2N auch interessant ist. Das heißt, wenn man mal gucken, welche Richtlinien muss 2N erfüllen oder erfüllt quasi 2N, dass man da auch mal so ein bisschen eine Übersicht hat. Ne? Also was wird dort von 2N aus gemacht und welche Richtlinien, um was geht es da überhaupt?
Also auf jeden Fall die Shownotes nochmal anschauen, wenn ihr da ein paar detailliertere Informationen nochmal haben möchtet. Und dann war es das schon wieder mit Doppel-N, der 2N-Podcast von Keil Telekom. Und wie gesagt, bei mehr Informationen auch zu den Produkten gerne mal bei Keil Telekom direkt vorbeischauen. Fragen, Anregungen, Feedback freuen wir uns immer, wenn da was kommt von eurer Seite. Ich sag bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann und die letzten Worte hat der wunderbare André.
Ja, auch mir hat's wieder super Spaß gemacht mit euch und auch mit dir, Martin. Und ich verabschiede mich auch und sage tschüss.
Doppel-N ist eine BMK-TV-Produktion. Redaktion Martin Hoffmann und Thomas Beer. Sprecherin Annette Gunkel. Schnitt Stefan Locher. Neue Folgen immer einmal im Monat. Überall dort, wo es Podcasts gibt.